Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 168 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zweite Folge nach der Sommerpause in der mittlerweile vierten Saison und ich kann es nicht anders sagen, aber fast wäre vergangene Woche die letzte Swimcast-Folge überhaupt gewesen. Denn Donnerstag nach der Aufnahme ging es für mich direkt in die Schwimmhalle nach Blankenese zum Training. Und dort, ich kann es nicht anders sagen, aber Jule tatsächlich versucht uns zu ertränken. Und das meine ich ganz wortwörtlich. Denn man kann es nicht anders sagen. Sie hat uns einfach schlichtweg verboten zu atmen. Sei es jetzt bei den 4x200 mit zwei Kicks nach jeder Wende mehr, also nach jedem 50er mehr, was dann am Ende erst... Wir hatten uns darauf geeinigt, okay, wir hören mit 6 Kicks auf, bis dann die Mathe-Genies ums Eck kamen und sagten, nee, 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 sind auf den letzten zwei Bahnen, letzten zwei Wänden 8 Kicks. Und ich dachte so, okay, 8 mache ich vielleicht nach dem Startsprung am Anfang von einem 50er, aber auf gar keinen Fall am Ende von 200 Metern. Never ever. So war es auch. Ich habe mein Bestes gegeben, aber irgendwie hänge ich dann doch ein bisschen an diesem wundervollen Leben und wollte nicht für immer im Blankeneser Becken irgendwo begraben sein. Dann gab es noch Beine in Strecklage, wo wir uns auch bloß auf den Rücken drehen durften, wenn es ums Atmen ging und schon erschreckend. Ich habe die Übung selber früher als Trainer gerne angesagt, wegen Strecklage, Wasserlage, bla bla, all diesen Sachen, die man da so schön erfüllen und mitnehmen kann. Jetzt, wo ich den Krempel selber schwimme, denke ich, das ist die dümmste Aufgabe aller Zeiten. Du kommst irgendwie überhaupt nicht vorwärts, ich habe keine Körperspannung, Beine hängen so die Hälfte nur in der Luft rum. Katastrophe. Und dann sollst du noch einatmen, indem du dich mal kurz auf den Rücken drehst und dann wieder zurück, wie so ein Schraubenzieher, Korkenzieher. Wow. Führte auch schlussendlich dazu, dass nach 3,5 Kilometern eigentlich der Ofen aus war bei mir, aber... Clever, wie es ist und wie man das machen soll als Trainer. Freudvoller Abschluss, C-Lizenz, erste Stunde, damit die Kids sich aufs nächste Training wieder freuen. Also, was macht Jule? Sagt noch 6x50, 4x100, kraul Arme an und denkt so, okay, jetzt werfen wir uns nochmal ins Wasser, jetzt schön lang machen, gleiten, atmen so viel du willst, Zweierzug, alles easy, Hauptsache, Arm geht runter bis zum Oberschenkel, geht schön lang vorne rein, hohe Wasserlage, macht ja das Poolkick für dich quasi selber. Ach, und dann sind wir doch alle irgendwie mit einem Lächeln wieder aus dem Becken gestiegen und ich hatte heute die Möglichkeit, mich wieder vors Mikrofon zu setzen, zusammen mit all den anderen Schwimmkameraden, die dann dort wieder aufgetaucht sind am Donnerstag. Hooray! Was gab's ansonsten noch in der letzten Woche? Ich hatte angekündigt, es war Sprecherlehrgang in Bamberg, heißt also einmal quer durch die Republik und ich habe mich tatsächlich am Anfang gefragt, nachdem der Ingolf als Lehrgangsleiter gesagt hatte, ey, ich bin morgen am Sonntag noch in Chemnitz. Und ich so, hey, Chemnitz, Hamburg ist doch viel näher. Warum zur Hölle fahre ich hier nach Oberfranken runter und tu mir das hier an? Turns out, nach Chemnitz brauche ich fast 7 Stunden von hier. Ich glaube, es sind 6,5 oder so. In Bamberg war ich in 4,5 Stunden. Deutsche Bahn, alles geklappt, alles super. Nette Menschen kennengelernt, Rauchbier getrunken, ich habe das Samshaus gesehen und überhaupt mal so die Bamberger Innenstadt kennengelernt, alles im Dunkeln. Nichtsdestotrotz war schön beleuchtet, alles tutti. Und natürlich dann am Samstag nach vielleicht 1-2 Stunden zu wenig Schlaf etwas über die Rolle des Sprechers beim Wettkampf erfahren. Oder wie es so schön heißt, die Rolle des Sprechers und seine herausragende Stellung innerhalb des Kampfgerichtes. Und das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen. Ein guter Sprecher, der durch den Wettkampf führt und den Wettkampf leitet, auch so die Dynamik dort mitnimmt. Er ist durchaus mit maßgeblich für das Tempo des Ganzen verantwortlich. Der kann so einen Wettkampf wirklich aufwerten oder auch echt nach unten ziehen. Das ist eine wirkliche Verantwortung, die man dort hat. Und da haben wir schön einmal alles aufgegleist und es war wirklich, wirklich eine Freude, sich auch mit anderen mal auszutauschen. Ey, wie handhabt ihr das? Wie würdet ihr in folgender Situation reagieren? Was würdet ihr hier machen, dort machen, jenes machen? Ein paar Leseproben mit Feedback. War eine schöne, runde Sache. Hat so, weiß gar nicht wie lange, 7 Stunden, irgendwie 7,5 Stunden haben wir dort gesessen und auf den blaustichigen Beamer geguckt, was dann dazu führte, dass die gelbe Farbe, die ursprünglich mal auf den Folien vorgesehen war, eigentlich nur noch ein Grün war mit schwarzer Schrift. Aber es ging gar nicht so sehr ums Lesen, sondern viel ums Sprechen, Austauschen und Lösungen finden. Das Ganze mit garniert mit einem fränkisch-bayerischen Dialekt, denn die Großteil der Teilnehmenden kamen ja aus der Gegend dort, war selbstverständlich die weiteste Anreise, kann man sich relativ einfach überlegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine ereignisreiche Woche und das Ganze vermutlich nicht nur bei mir, sondern auch, wie man in den Wettkampfergebnissen sieht, bei den Sportlerinnen und Sportlern am vergangenen Wochenende. Doch bevor wir einsteigen in den Inhalt der neuen Folge, es ist Monatsanfang, es ist die erste neue Folge im Oktober und das heißt, es geht ein dickes Dankeschön raus an alle Supporter, an alle da draußen, die dieses Projekt mit ermöglichen, mit jeder noch so kleinen Spende in die virtuelle Badekappe unter paypal.me/swimcast. Könnt auch ihr dem Link in den Shownotes folgen und den einzigen deutschsprachigen Podcast mit Chlorgarantie unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das hier regelmäßig tun. Es bedeutet mir wirklich viel und jeder noch so kleine Euro zaubert mir tatsächlich ein Lächeln ins Gesicht, weil ich weiß, was das für eine Wertschätzung ist. Und ja, ich sag mal so, ich nutze auch viele Gratisangebote, die Leute einfach so zur Verfügung stellen, seien das jetzt irgendwelche Twitch-Streams, irgendwelche Podcasts. Und es gibt wirklich nur ganz wenige, für die ich auch dann was in den Hut werfe, also die ich damit unterstütze, obwohl man das vermutlich viel mehr machen sollte. Und deswegen weiß ich, welche Hürde das ist und bin umso dankbarer für jeden, der hier seine Wertschätzung über diesen Wege ausdrückt. Also klickt euch in die Shownotes paypal.me/swimcast, wenn auch ihr zum Supporterkreis gehören wollt. Was erwartet uns heute in der neuen Episode? Wir werden in der Wissenschaft der Woche die Metronom-Methode von der letzten Woche etwas erweitern und mit zusätzlichem Wissen ergänzen. Wir werden uns die Wettkampf-Highlights aus Wuppertal, Berlin, Hamburg, Fulda angucken und einen Blick auf den internationalen Schwimmsport werfen. Damit jetzt auch genug der Vorrede. Wir steigen ein mit den News der vergangenen Woche. Ja, und das beherrschende Thema in den vergangenen 7 Tagen waren sicherlich die Wechsel innerhalb, außerhalb des deutschen Schwimmsports. Nicht nur, dass ich die letzte Woche vorgestellt hatte, sondern dann auch noch einen begleitenden Instagram-Post, wie man das macht, Cross-Marketing oder wie auch immer das heißt. Sprich, das eine verweist auf das andere, whatever. Und ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, dass tatsächlich einige Wechsel hier durchgerutscht sind. Und zwar mindestens 3 USA-Wechsel, die ich letzte Woche noch übersehen habe. Es ist nämlich Cornelius Jahn aus Hamburg nach Amerika gewechselt ans dortige College. Es ist Philipp Peschke aus Essen in die USA gewechselt. Und natürlich Nika Steigerwald von der SG Frankfurt ist jetzt ebenfalls in den USA im Becken zu finden. Dann ist außerdem, gab es nur einen Vereinswechsel, gar keinen wirklichen Ortswechsel. Finn-Jona Neuwirth ist nicht mehr für die Berliner Wasserratten im Wasser, sondern jetzt ein Neuköllner hat sich dort der Truppe rund um Luca Armbruster und Ole Braunschweig angeschlossen. Felix Brandner hat auch innerhalb von Nürnberg gewechselt, vom TSV Altenfurt zum FCN Schwimmen und stellt jetzt dort eine Verstärkung dar. Oskar Schildknecht ist nach Berlin gezogen, von Erfurt nach Berlin zog es ihn und nicht zuletzt gab es noch einen dritten Hamburger Abgang, nämlich Leni Labarre zog es aus Hamburg, aus der Hansestadt, weiter runter die Elbe, weiter Richtung Süden, nämlich auch nach Magdeburg. Wie sich herausstellte, es sind auch noch einige andere Wechsel passiert. Seid nicht böse, die Aufzählung ist hier an der Stelle tatsächlich unvollständig und wird es auch für immer bleiben, das sprengt ja hier sonst wirklich den Rahmen, aber so verschiedene Trends werden sichtbar und ich glaube, einer der ganz wesentlichen Trends ist es und das war wirklich überraschend zu sehen, wenn man die Karte nochmal zur Hand nimmt und sich das anguckt, dann fällt auf, dass es in Magdeburg einen Zuwachs an qualitativen Sportlern, an hochklassigen Sportlerinnen und Sportlern gibt, der sich fast auf USA-Niveau bewegt. Und war es in den letzten Sommern nämlich immer so, dass man gesagt hat, oh, wieder einer raus aus den deutschen Wettkampfgeschehen, aus den deutschen Becken, aus den deutschen Trainingsgruppen in die USA, weil dort die Chancen größer sind, die Leistungsdichte größer ist und so weiter und so fort. Ist der Trend, finde ich, in diesem Jahr tatsächlich nicht ganz so groß und Magdeburg trägt da einen maßgeblichen Anteil daran, denn vermutlich hätte sich auch eine Maya Werner gut in den USA bewerben können oder eine Kelly Messel, die jetzt nach Magdeburg gewechselt ist, hätte sich sicherlich auch gut vorstellen können, in den USA Fuß zu fassen nach dem Abitur. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Und warum gibt es nirgendwo anders eine solche, in Deutschland, so eine Kumulation, so eine Anhäufung an leistungsstarken Aktiven wie in Magdeburg? Da könnte man jetzt vielleicht noch mit der SG Essen ums Eck kommen. Aber alles andere sind so Einzelwechsel, die in der deutschen Schwimmvereinslandschaft stattfinden, sicherlich durch Umzüge, durch persönliche Präferenzen, wie die ganze Wechselei eh immer eine hoch individuelle Sache ist. Ja, jeder muss so seinen eigenen persönlichen Standort finden, der zu ihm passt. Von den Leuten, von der Stadt, vom Trainerumfeld, vom Trainingsgruppenumfeld. Das ist alles nicht so einfach. Und ich glaube, da fängt einer der Fehler vielleicht schon an, dass man ganz viel persönliche Präferenzen hat und die ganze Geschichte sehr wenig als professionell begreift und sich vielleicht auch wenig Gedanken macht, das ist jetzt eine fiese Unterstellung, sich vielleicht auch wenig Gedanken macht, was möchte ich denn als Sportlerin oder als Sportler erreichen und welchen Weg muss ich dafür beschreiten, um dieses Ziel zu erreichen. Und dass Magdeburg dort ganz vorne ist, ist völlig klar, denn du weißt, was du in Magdeburg bekommst. Du hast eine große Anzahl an hauptamtlichen Trainern. Es sind mit Bernd Berger und Norbert Warnatsch zwei absolute Profis in der Topgruppe. Darunter ist es die Spanerin, ich glaube, es ist Katie, die dort die Zwischengruppe trainiert. Da ist Kelly Messel jetzt erstmal beheimatet, um wieder in Tritt zu kommen nach langer Verletzungspause. Darunter geht es weiter mit Stefan Döbler mit seiner Gruppe. Dann kommt Anne Borinski, dann kommt Carmen Braun. Das sind also insgesamt sechs Namen, die sich hier mehr oder weniger hauptamtlich, vielleicht noch verbunden mit Schulbetrieb, um die Trainingsgruppen kümmern. Und diese Professionalität, diese Hauptamtlichkeit findest du eigentlich nirgendwo anders. Vielleicht noch in den Stützpunkten, aber selbst die Hamburger, die ja mit Trainern nie gegeizt haben, sind auf die Zahl 6 nie gekommen. Ich glaube, das Maximum waren dort mal 5. Ich glaube, auch in Essen sind es insgesamt 5, wenn ich da nicht völlig falsch gewickelt bin. Das ist schon wirklich ganz, ganz vorne dabei. Die zweite Sache, die sich hier findet in Magdeburg, ist natürlich das Profil. In Magdeburg haben sie es geschafft, sich ein Stützpunktprofil aufzubauen. Du weißt, wenn du nach Magdeburg gehst, dann willst du 200 Meter aufwärts schnell und erfolgreich werden. Das können die 200, 400 Lagen sein, es können die 200 Rücken sein, es können die 200 Freistil sein, 800 Freistil und so weiter und so fort. Aber du weißt, Michael Raje wird den Teufel tun und nach Magdeburg wechseln. Macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Eine Maja Werner oder auch eine Kelly oder wen hatten wir letztes Jahr, Ivan Korolev, die wissen genau, warum sie nach Magdeburg gehen, weil es über die Langstrecken einfach keinen besseren Standort in Deutschland gibt. Punkt. Vielleicht nicht mal weltweit. Also ist das Profil völlig klar, was ich dort kriege. Da habe ich noch was Ähnliches in Berlin, wo ich weiß, okay, 100 Meter, 200 Meter kriege ich in Berlin gut hin. Das ist jetzt Nele über die Kraulstrecken, Angie über Delfin, Ole über Rücken, Vincent Passek über Rücken. Alles gut, weiß ich, was ich dort kriege, weiß ich, was ich dort erreichen kann. Ich werde nicht, wenn ich 800 Meter als Fokusstrecke habe, werde ich nicht nach Berlin gehen. Wenn ich über die 100 Brust schnell werden will, werde ich auch eher nicht nach Berlin gehen. Da werden wir später nochmal drauf kommen. Es könnte für einen Sportler interessant werden noch in den nächsten Jahren. Sondern wenn ich über Brustschwimmen schnell werden will, dann suche ich mir Potsdam im Moment aus, so wie das Emilian Holland getan hat, der sich dort mit Melvin und Christopher Weidner und Kenneth Bock und Co. zusammengeschlossen hat und dort jetzt einen Bruststützpunkt bildet, den es so, glaube ich, auch schwimmartspezifisch noch nie gegeben hat in Deutschland. Und dass das durchaus erfolgreich ist, wir alle haben die Karriere von Melvin in den letzten Monaten verfolgt. Steht, glaube ich, völlig außer Frage. Und dann als drittes, was du bieten musst, wenn du als Stützpunkt mithalten willst mit ausländischen Konkurrenten im Buhlen um die Talente, mit ausländischen Standorten im Buhlen um die Talente, dann musst du Optionen anbieten für, wenn das Abitur vorbei ist. Sprich, du brauchst eine Universität, mit der du im besten Falle kooperierst. Sarah Köhler, jetzt Sarah Wellbrock, hat das vorgemacht mit ihrem Jurastudium. Oder in Magdeburg sind es dann, glaube ich, tatsächlich alle anderen, also zweimal Mertens und Gose und Werner und Wellbrock und wie sie alle heißen, die dann eben bei der Bundeswehr angestellt sind, dort Sportsoldaten sind und darüber ihre Brötchen verdienen und ihre Miete bezahlen können. Das musst du bieten an der Stelle. Und auch da fällen mir relativ wenig Standorte ein, die das in der Hinsicht so bieten. Nicht, dass ich Magdeburg durch jetzt als außerordentlich gut empfinde, das möchte ich nicht sagen. Also es ist keine universitäre Kooperation, glaube ich, die so stark Rücksicht nimmt auf den Trainingsplan, wie das in den USA der Fall ist. Aber es gibt zumindest genug Beispiele, die dort ihren Weg gegangen sind nach dem Abitur. In Dortmund, in Bochum probiert man das, glaube ich, auch mit der Ruhr-Uni dort Kooperationen zu schaffen und so. Aber das gestaltet sich nichtsdestotrotz immer noch schwierig. Und bei allen anderen Stützpunkten habe ich dann einfach die Frage, wo sind denn eure Profile? Und da geht die Frage raus nach Hannover, nach Hamburg, nach Leipzig, nach München, nach all den Zentren, vielleicht auch nach Frankfurt. Was ist euer Profil? Ich bin jetzt hier ein sehr talentierter Sportler über die 100, 200 Meter Rücken und möchte dort gerne in die internationale Spitze vordringen. Wo gehe ich denn hin? Also welcher Stützpunkt bietet mir das? Da denke ich jetzt vielleicht an Berlin und weiß ich nicht. Also Frankfurt macht irgendwie große bunte Tüte, Essen macht große bunte Tüte. Kann ich, also schwierig. Und da sage ich jetzt nicht, dass die Stützpunkte unerfolgreich sind oder erfolglos, um Gottes Willen. Also Hannover, alle, die ich genannt habe, haben ihre Erfolge gefeiert, auch in der vergangenen Saison, gar keine Frage. Aber es ist nicht dieses eine Profil, dieser eine Satz, den man auf dem Werbebanner drucken würde und sagen würde, das sind wir, das bieten wir, das machen wir, kommt zu uns. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Die Universitäten in den USA können dir ganz genau sagen, was du bekommst. Du bekommst dieses Trainerteam, du bist in dieser Gruppe, du musst das und das liefern und wir haben vielleicht Spezialitäten oder wir haben die Expertise in folgenden Schwimmarten über folgende Streckenlängen. Bums, aus. Ob das dann immer so eintritt, steht sicherlich nochmal auf einem anderen Programm, aber das fehlt mir so ein bisschen bei den deutschen Standorten und da würde ich mir einfach wünschen, dass man das viel plakativer auf die Stützpunktseiten, auf die Vereinsseiten oben drauf schreibt und sagt, ey, das sind wir, wir sind das Powerhouse über die kurzen Kraulstrecken, Punkt. Wenn du schneller Sprinter werden willst, dann bist du bei uns genau richtig. Dass das nicht immer klappt in den USA, ist auch völlig klar. Es ist wahnsinnig leicht, mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen und zu sagen, na, guck mal hier. Also so richtig gut ist das ja auch nicht geworden. Obwohl du gewechselt, ist ja auch nicht klar. Karrieren sind vielfältig und das ist alles, gibt es auch genug Beispiele in Deutschland, bei denen das auch nicht geklappt hat. Aber das ist das, was mir fehlt. Und das macht es dann einfach, das macht es für Magdeburg so leicht, Talente anzuziehen, weil es auf den Langstrecken nichts Vergleichbares gibt. Auf jeden Fall nicht in Deutschland, eigentlich auch nicht in Europa und in der Welt auch kaum. Naja, und dann überlegst du dir halt als, so, was mache ich jetzt nach dem Abi? Und dann stehst du da und machst dir Gedanken und sagst, ist auch schön, vielleicht ein bisschen die Welt kennenzulernen und gehst nach Amerika. Sponsort bei wem auch immer, wer dir das finanziert, dann kriegst du noch ein Stipendium, kostet dann auch gar nicht so viel und alles ist tutti. Und du kannst dann dort das beste Leben leben mit einer Integration des Sportlichen in den schulischen Alltag, das du hier nicht findest, mit einer großen Trainingsgruppe, wo alle das Gleiche wollen, wo alle dem Leistungsgedanken unterliegen. Und dann geht's los. Alle gleich alt, plus minus 3 Jahre, keine Ahnung, 2 Jahre. So ist es. Eine weitere Frage war dann natürlich auch, wer ist denn jetzt eigentlich überhaupt gegangen? Und habe ich gerade schon angesprochen, wir wollen natürlich in Deutschland starke Trainingsgruppen haben. Die Besten sollen hier bleiben, um sich gegenseitig zu pushen und nicht quer über alle Lande, also Staaten verteilt irgendwie. Und da sind durchaus prominente Namen dabei, die jetzt Deutschland verlassen haben. Finn Wendland, der deutsche Jahrgangsrekordhalter über die langen Strecken letztes Jahr. Philipp Peschke, wo glaube ich jetzt in Essen Simon Reinke einen Trainingspartner verliert. Marianne Plöger ist gegangen, was mit Sicherheit für die Stuttgarter ein Verlust sein wird, qualitativer Verlust. Und Julia Ackermann verliert ihre Duellantin, wie sagt man das? Sparringspartnerin, Kontrahentin im heimischen Becken, gab viele Duelle dort in den vergangenen Jahren, nicht nur national, sondern auch international gegeneinander. Cornelius Jahn, Vincent Passek, Oskar Schildknecht, Ole Braunschweig, Christian Dienam müssen sich jetzt alleine über die Rückenstrecken zurechtfinden, da ist einer weggebrochen. Das sind schon durchaus echte Verluste für die heimischen Wettkämpfe hier an der Stelle. Auf der anderen Seite sind aber auch prominente Namen geblieben, die vielleicht sich was Neues hätten suchen können. Maya Werner, Kelly Messel, wir haben immer noch viele andere junge Talente im Becken, die auch hier geblieben sind. Und was ich auch eminent wichtig finde, niemand, kein deutscher Sportler oder keine deutsche Schwimmerin aus dem Olympiakader hat das Land verlassen. Der gesamte Olympiakader ist dort geblieben, wo er war, im Zweifel sogar wieder zurückgekommen. Joscha Salcho ist nicht mehr in Australien, der ist jetzt wieder in Deutschland, guckt, wie es weitergeht. Eine Nicole Meyer ist nicht mehr in den USA, trainiert jetzt gerade in Essen am dortigen Stützpunkt und verstärkt dort die Trainingsgruppe. Also das ist schon, das ist auffällig, dass der gesamte Olympiakader immer noch in Deutschland ist, der auch vor den Olympischen Spielen in Deutschland war. Und in meinen Augen ist auch das etwas Neues, was es so in den vergangenen Jahren nicht gab. Gab auch kaum Karriereenden. Marek Ulrich ist da der Einzige, der den Badeanzug an den Nagel gehangen hat. Sogar Leonie Kullmann war jetzt bei den ersten Berliner Wettkämpfen wieder mit im Wasser gewesen und hat dort nochmal Wettkampfluft geschnuppert. Also auch dort scheint noch nicht das Ende der sportlichen Karriere gekommen zu sein. Und das sorgt für mich eigentlich dafür, dass ich hoffnungsfroh auf die kommende Saison im nationalen Rahmen blicke. International sieht das Ganze ziemlich ähnlich aus. Nämlich der Weltcup steht an und der wird für uns Europäer, ist der vielleicht gar nicht dieses Mal so irre interessant, weil die drei Weltcup-Stationen fernab in Asien sind, also weit weg aus der europäischen Zeitzone. Heißt, die Vorläufe gibt es um 3.30 Uhr nachts und die Finals so gegen 12.30 Uhr mittags. Ziemlich gut, wenn man einen zweiten, dritten, vierten Bildschirm hat auf der Arbeit, dann kann man das vielleicht irgendwo nebenbei herlaufen lassen. Ansonsten eher unglücklich zum Einschalten. Dabei könnte sich das Einschalten durchaus lohnen. Am 18. Oktober geht's los in Shanghai bis zum 20. Oktober, dann geht's nach Südkorea, nach Incheon und das Ganze findet seinen Höhepunkt vom 31.10. bis 2.11. in Singapur. Die Tickets sind inzwischen on sale und wenn man den Quellen glauben darf, dann ist Shanghai auch schon ausverkauft. Und das könnte, und das lohnt sich. Also es ist zu Recht einfach ausverkauft. Zum einen, der Weltcup ist Kurzbahnsaison. Also wir wissen noch, als in Indiana Katie Ledecky auf den Startblock stieg, sind erstmal ein paar Weltrekorde gefallen. Und das könnte uns dieses Jahr auch wieder bevorstehen. Denn die ersten Namen sind raus. Die erste Teilnehmerliste ist raus auf der World Aquatics Homepage gedroppt. Und dort findet man so prominente Namen wie zum Beispiel allen voran Leon Marchand, der vierfache Goldmedaillengewinner von Paris, wird sich hier bei den Weltcup-Stops die Ehre geben, streicht dafür bestimmt ein stattliches Antrittsgeld ein und noch einige Preisgelder. Das Team USA tritt an mit unter anderem Michael Andrew, der den Trainer gewechselt hat und mal was Neues ausprobiert, nachdem er herausgefunden hat, immer nur 30x50 schwimmen hilft nicht. Kate Douglas wird dabei sein, Peter Nelson, Regan Smith, Kieran Smith werden für ein entsprechendes Niveau sorgen. Die Chinesen bei ihren Heim-Weltcups mit Pan San Li, mit Qin Haiyang, mit Li Bingji, Quanting Tang unterwegs, Wang Shun, Yufei Shang, muss man auch dazu sagen, ungefähr 90% von denen sind der Einnahme von Trimetazidin überführt worden 2021, konsequenzlos. Man muss es trotzdem, glaube ich, immer wieder dazu sagen. Die Briten treten die Reise an mit James Guy, Ben Prout und Duncan Scott, also auch ein namhaftes Trio, das hier auf den Startblock steigen wird. Die Australier haben unter anderem Kayleigh McKeon im Einsatz und auch andere interessante Namen sind dabei. Benedetta Pilato, Thomas Chacon, Nicolo Martinenghi, Siobhan Haughey, Danas Rapsis, Arno Kaminga, Chet Leclo, Matthew Sates, Noe Ponti, Sophie und Louise Hansen, Dylan Carter, Mary-Sophie Harvey, Ingrid Wilm, also es glaube ich, es wird wirklich eine richtig, richtig schnelle Veranstaltung. Wenn ihr jetzt sagt, das interessiert mich alles nicht, ich will bloß wissen, wie schnell sind die Deutschen unterwegs. Auch für den ist ein Name dabei, nämlich Marius Kusch steht in der Meldeliste. Ehrlicherweise, ich bin davon ausgegangen, dass er inzwischen die Badehose wettkampfmäßig an den Nagel gehangen hat, aber inzwischen kann man ja auch beim Weltcup so einiges an Geld verdienen und Marius überlegt sich auch mit seiner Swim School, die er aufgemacht hat und mit all seiner Instagram-Aktivität, wo denn jetzt das Geld herkommen soll und schwimmen kann er mit Sicherheit immer noch. Kurzbahn sowieso, Tauchphasen wenden, war immer gut, war genau sein Ding und da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier der ein oder andere Dollar für ihn in der Geldbörse landen wird, denn es gibt reichlich Knete zu verdienen. Die Top 3 Platzierungen bei jeder Station werden in Punkte umgerechnet und dann zusammenaddiert. Also wer viermal startet, kommen die besten 3 in die Wertung. Und dann gibt es für jeden Weltcup-Stopp für die besten 20 Männer und für die besten 20 Frauen 12 bis 4.000 Dollar. Ich sag mal so, wenn ich selbst 20. Bester werde und dafür 4.000 Dollar einstreiche, dreimal habe ich auch 12.000 Dollar verdient. Das ist schon nicht so schlecht. Wenn ich dann über alle drei Stationen hinweg noch innerhalb der Top 8 mich befinde, kann ich nochmal 100 bis 10.000 Dollar einstreichen. Wenn ich dann noch zusätzlich, wie zum Beispiel Kayleigh McKeon oder Qin Haiyang, die gleiche Strecke bei allen drei Events gewinne, gibt es nochmal $10.000 on top. Und wenn ich nochmal einen Weltrekord breche, wie Kenny McKeon bei den australischen Kurzbahnmeisterschaften, dann kriege ich nochmal $10.000 on top. Also ich kann hier mit richtig Kohle nach Hause gehen, wenn ich entsprechende Leistung abliefer. Das lockt die Stars natürlich an, weil auch eine Siobhan Haw muss sich überlegen, wie bezahle ich meine Trainer, die Flüge, die Trainingslager, die Aufenthalte und so weiter und so fort. Und ich denke mal, bei den meisten kann man davon ausgehen, weil Südostasien jetzt echt nicht mal eben so eine Stunde Flug ist, wie das vielleicht in Italien oder europäischen Stops der Fall wäre, dass alle Europäer dabei bleiben, dass die Amerikaner auch alle drei Stops mitmachen, dass auch die Australier alle drei Stops mitmachen. Also das Feld wird hier einmal schön über den halben Monat, über so 2,5 Wochen beisammen sein und rund um den durch Südostasien tingeln. Also es könnte schon echt eine coole Veranstaltung werden, wo sich das Einschalten oder das Nachgucken lohnenswert ist. Alles Wichtige, Interessante kriegt ihr natürlich, aber auch hier. Und dann wirft schon die Kurzbahn-WM ihre Schatten voraus. Vom 10. bis 12. Dezember geht es in Budapest zur Sache. Und die Australier haben nach ihren nationalen Kurzbahnmeisterschaften jetzt ihr Team nominiert. Und alles überstrahlt an der Stelle Kayleigh McKeon. Denn sie schwamm über die 100 Meter Rücken bei diesen australischen Meisterschaften einen neuen Weltrekord, brach damit die alte Bestmarke von Minna Atherton aus den Rekordbüchern, die noch aus den Zeiten der International Swimming League stammen. Kratzte auch über die 50 Rücken noch am Weltrekord, also da ist einiges zu erwarten in den kommenden 2 Monaten, weil so lange ist es ja eigentlich nicht mehr, die jetzt hier die Form noch gehalten werden muss und dann kann man vielleicht auch irgendwie ein bisschen nochmal auf die Bremse treten, bevor es dann Richtung Weltmeisterschaften Shanghai geht. Ebenfalls für die Australier dabei Isaac Cooper, Mac Harris, Moesha Johnson, Lanny Pallister und Elijah Winnington. Die Chinesen waren auch schon schnell unterwegs bei ihren Kurzbahnmeisterschaften. Vor allen Dingen über die Bruststrecken wusste Quan Ting Tang zu überzeugen mit 1,05 über die 100 Meter und mit einer 28 über die 50 Meter war sie gar nicht so wahnsinnig weit weg von den globalen Bestmarken. Außerdem die Nominierungen abgeschlossen für die Kurzbahn-WM hat Kanada. Und man kann davon ausgehen, dass die Kanadier nicht so ein starkes Team nominieren würden, wenn nicht von anderen Nationen schon bekannt wäre, dass auch die stark mit einem qualitativ hochwertigen Kader anreisen werden. So haben die Kanadier unter anderem Summer McIntosh nominiert, die mit 3-mal Olympiagold eine der Überfliegerinnen in Paris gewesen ist und trotzdem eigentlich unter dem Radar blieb. Kylie Maas wird dabei sein, Ilya Karun wird dabei sein, Penny Oleksiak wird dabei sein. Also das verspricht schon ziemlich, ziemlich schnelle Zeiten. Eine, die wir nicht mehr sehen werden für die Kanadier auf dem Startblock, ist Maggie McNeil. Sie hat ihr Karriereende bekannt gegeben mit gerade mal 24 Jahren. Das ist extrem jung und kam schon ziemlich überraschend. Das wird lange in ihr gebrodelt haben. Die Olympiade in Paris noch mitzunehmen, waren ihre zweiten Olympischen Spiele, nachdem sie in Tokio Olympiasiegerin geworden ist über die 100 Meter Delfin. Jetzt hier in Paris nochmal vor vollen Rängen das Ganze zu erleben, wird mit Sicherheit einer ihrer Lebensträume gewesen sein und hat jetzt gesagt, komm, das war's, reicht. Aus die Maus, Ende Gelände. Hatte ja auch im Laufe der letzten 3 Jahre mit Burnout zu kämpfen, mit Motivationsproblemen, war zur WM 2023 oder 2022 auch nur als Staffelschwimmerin angereist, war dort gar nicht in den Einzelstrecken vertreten, obwohl sie Medaillenchancen gehabt hätte, aber wollte das Nationalteam unterstützen als Staffelschwimmerin, gelang ja auch, gewann dort 3 Medaillen mit den kanadischen Staffeln. War generell eine wahnsinnig erfolgreiche, hält unter anderem den Kurzbahn-Weltrekord über die 50 Meter Rücken, als eigentliche Delfinschwimmerin, da gibt es auch bei den Männern so ein Phänomen, und gewann 2021 auch den Kurzbahn-WM-Titel über die 100 Meter Delfin und wurde damit die erste Frau in der Geschichte, die gleichzeitig über die 100 Delfin oder überhaupt eine Strecke im Wettkampfprogramm Olympiasiegerin gewesen ist, den WM-Titel auf der Langbahn hielt, den WM-Titel auf der Kurzbahn gehalten hat und gleichzeitig noch College-Meisterin NCAA-Champion geworden ist. Also wirklich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, historische Karriere, die jetzt hier ihr Ende gefunden hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei den Kanadiern bleiben trotzdem noch genügend richtig schnelle Aktive übrig und auch die anderen Nationen werden ein leistungsstarkes Kontingent hinschicken, sodass hier die Freude zumindest auf meiner Seite des Mikrofons schon richtig, richtig wächst, wenn es dann nach Budapest geht, dann für uns auch wieder in annehmbaren Zeiten, weil es ja die gleiche Zeitzone ist wie Berlin. Ebenfalls in der gleichen Zeitzone wie Berlin fanden die Wettkämpfe des vergangenen Wochenendes statt und das führt uns zu den Wettkampf-Highlights. Und da waren einige gute Dinge dabei. Was man im Blick behalten muss, wir sind noch am Anfang der Saison und vielleicht sind diese ersten Ergebnisse auch immer ein Ausdruck dessen, wie sehr eine sportliche Leistung, die dann in einen Höhepunkt am Ende der Saison mündet, seien es jetzt die deutschen Jahrgangs oder international irgendwas, dorthin mündet, wie sehr diese Leistung eigentlich auf guter Technik basiert. Denn das ist etwas, das verlernt man nicht über den Sommer. Ich sage immer, Schwimmen ist ein bisschen wie Fahrradfahren, man wird irgendwie schlechter. Aber wer einmal schön geschwommen ist und gut schwimmen konnte, dem wird man das immer ansehen. Das verlernt man nicht. Diese Technik, das Wassergefühl, das Rutschen, Gleiten, das ist etwas, was immer bleibt. Während der Körper ein bisschen, wie haben wir mal so schön gesagt mit Marc Warnecke, der Körper wird etwas tropfenförmiger über den Sommer und muss dann wieder in Shape gebracht werden. Und unter diesem Lichte gab es eine ganz besondere, vielleicht sogar die Leistung des Wochenendes. Man weiß, das muss man mal vorsichtig sein mit Superlativen, aber die Leistung des Wochenendes in Wuppertal, nämlich von der SG Bayer, war es Larus Thiel, der einen neuen deutschen Jahrgangsrekord bei den 15-Jährigen schwamm. Und wenn ich das mit einer gewissen Lockerheit und Lapidarität sage, dann ist das ja inzwischen tatsächlich nichts Ungewöhnliches mehr. Denn Larus schwimmt hier seit Jahr um Jahr durch die Rekordlisten auf der Langbahn und der Kurzbahn. War es im Vorlauf über die 50 Kraulen 122,8 und damit knapp oberhalb des deutschen Jahrgangsrekordes, war es das Finale in 22,54, das ihm nicht nur den dritten Platz bescherte bei diesem hochbesetzten Wettkampf, sondern auch 800stel unterhalb des alten Jahrgangsrekordes blieb, der vorher von Maximilian Oswald gehalten wurde und schon 15 Jahre auf dem Buckel hatte. Und da können wir mal fest davon ausgehen, dass das so Richtung deutsche Kurzbahnmeisterschaften noch ein Stückchen schneller werden wird. Über die 100 Meter Freistil war es auch nicht langsam, in 50,88 das erste Mal unter 51 Sekunden geblieben und vielleicht nehmen wir hier schon mal mit, dass sich das Training unter den neuen Coaches Henning Lamberts, Mitja Zastro vielleicht schon auszahlt und wir durchaus den ein oder anderen Rekord weiterhin erwarten dürfen. Erfreulich finde ich an der Stelle auch tatsächlich, dass es über die 200 Meter Freistil ebenfalls eine neue Bestzeit gab, das ja etwas wo ich immer hingucke, okay, so langsam mit 15 kann man sich auch wirklich meiner Meinung nach spezialisieren auf 50 und 100 Meter. Das ist schon legitim, da brauchst du nicht die gleichen körperlichen, physiologischen Anforderungen wie über 200 Meter. Da sind andere Dinge wichtig zwischen den beiden Strecken und selbst die 50 und die 100 unterscheiden sich ja extrem. Da haben wir schon viel und oft mal drüber geredet. Nächster Auftritt heißt es jedenfalls oder nächster Stopp sind jetzt die deutschen Kurzbahnmeisterschaften dann irgendwann im November. Sein Mannschaftskamerad Gianluca Redut im Jahrgang 2007 war ebenfalls schnell unterwegs über die 100 Delfin. 54,33 ging es erheblich vorwärts. Das war fast anderthalb Sekunden schneller als die Bestzeit aus dem Jahr 2023. Ebenfalls Top-Plätze in der Jahrgangsbestenliste gab es für den Leverkusener, für den Karlsruher Leo Leverkus, so wird ein Schuh draus, im Jahrgang 2008. Über 800 Freistil 8,06, damit fast 3 Sekunden schneller als zur DKM letztes Jahr. 400 Freistil 3,54,60, anderthalb Sekunden schneller als die Bestzeit Deutsche Kurzbahn letztes Jahr. 200 Delfin 2,02,27, fast 4 Sekunden unter Bestzeit. Damit auch der Wettkampfsieg für ihn über diese Strecke und eine 30,2 auf den letzten 50 Metern waren schon ziemlich schnell gewesen. Und die 200 Meter Lagen waren das Spannendste drin. 2,07,76 für ihn heißt Fotofinish im 2008er Jahrgang mit dem Neuessener Maximilian Band und Moritz Birk. Die drei schwimmen sich damit auch 2078, 2080, 2083 in die Top 3 der deutschen besten Liste. Und der Hauptunterschied war hier zwischen den dreien in der Rückenstrecke, wo Maximilian Band verliert gegen die anderen beiden 38,3. Da ist noch ein bisschen Potenzial. 36,0 für den Brustschwimmer Moritz sind 2 Sekunden schneller. Kommen wir aber nochmal zurück zu Leo. Denn was ich auffällig finde über die vergangenen 2 Jahre, und da habe ich nur mal einen schnellen Blick in die Entwicklung der letzten Jahre geguckt und in die Ergebnisse der einzelnen Jahre, was ich auffällig finde, ist, dass die Starts in die Saison, sprich DKM, in den letzten 2 Jahren schon immer gut waren. Auch die ersten Langbahnwettkämpfe bis hin zu den deutschen Meisterschaften waren immer sehr, sehr gut. Die ganzen Saisonbestzeiten kommen in der Regel von den deutschen Meisterschaften. Die sind im April. Und dann kommt noch eine DJM im Mai und ein internationaler Höhepunkt AOF oder JDM letztes Jahr im Juni oder im Juli. Jetzt kann man sagen, okay, AOF vor 2 Jahren war, glaube ich, auch ganz schön krank gewesen und nicht so richtig fit. Auch, glaube ich, ein bisschen verletzt. Okay, von mir aus. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass hinten raus am Ende der Saison die Kräfte doch nachlassen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass dieser Schwung mitgenommen wird und irgendwo da ein Learning da ist. Keine Ahnung, wie bin ich jetzt nicht drin im Trainingsverlauf oder woran das liegt. Und da mag es sicherlich Gründe geben. Aber dass die gute Form jetzt am Anfang der Saison konserviert wird, bis nach hinten zum Höhepunkt und dorthin auf die Spitze getrieben wird und wir nicht einen April-Leo Leverkusen sehen, der, das meine ich jetzt gar nicht gemein, aber der ganz große Hoffnung weckt und dann aber beim Höhepunkt das nicht mehr abrufen kann. Das frustriert ja auch irgendwann am Ende des Tages. Das ist nicht das, worum es dann gehen sollte, wenn es international ins Wettkampfbecken geht. Über die langen Strecken gleichfalls schnell unterwegs Simon Reinke aus Essen, 800 Freistil, 7,53, 4 Sekunden schneller als zur DKM letztes Jahr. Und die 400 Freistil, 3,49,6, das erste Mal unter 3 Minuten 50, schiebt sich damit in der offenen Bestenliste im Jahr 2024 zwischen Oliver Klemert und Johannes Liebmann. Da ist also die Konkurrenzdichte schon mal gegeben. Maximilian Wagentin schwimmt nach seinem Wechsel nach Frankfurt hier das erste Mal richtig schnell jetzt in Wuppertal. 100 Lagen 55,9 ist ein Niveau mit Michael Rahe aus der vergangenen Saison und die 200 Meter Freistil 1,49,62 auch das erste Mal unter 1,50 und 2 Sekunden unter der Saisonbestzeit oder unter der Jahresbestzeit von 2023. Viel interessanter allerdings, damit ist er schneller als der JDM-Teilnehmer aus Oldenburg, als Jonathan Turek, der in Aalen schon in diesem Monat über diese Strecke unterwegs gewesen ist. Und weil wir einmal im Jahrgang 2006 sind, Michael Rahe war in Fulda unterwegs, 50 Freistil 22,4, 50 Delfin 24,3, 2 neue Bestzeiten beim 2. Wettkampf in dieser Saison, also All-Time-Bestzeiten, machen auch hier Hoffnung auf eine starke deutsche Kurzbahnmeisterschaft. Zu den jüngeren Jahrgängen kommend, müssen wir mal im Jahrgang 2010 reingucken, denn dort ist es bei den Männern ziemlich, ziemlich eng. Und das Ganze kann man so ein bisschen aufziehen an der Personalie Len Eschenburg. Der gewann zweimal Silber über die Bruststrecken bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und schwimmt jetzt hier in Wuppertal in 1,06,93 auf Platz 1 der Bestenliste über 1 Sekunde schneller als im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit. Und bekommt aber über die 200 Meter Brust harte Konkurrenz aus Gladbeck von Finn Nagel, der bei den DJM im Finale stand, dort nicht so richtig seine Leistung abrufen konnte, aber jetzt hier zeigt er neue Saison, neues Glück, harter Fight über die 200 Meter Brust. Len hatte das etwas konstantere Rennen, auch wenn beide nicht im selben Lauf waren, aber am Ende trennten die beiden nur 2 Zehntel. 2,32,3 für Len, 2,32,5 für Finn. Bedeutet für Finn 3 Sekunden schneller als seine bisherige Bestzeit, für Len 2 Zehntel schneller als die bisherige Bestzeit. Also da sind sich 2 in NRW gefunden, die uns vielleicht noch Freude machen werden im weiteren Saisonverlauf. Wenn wir über die 2010er Jungs reden, ist der Name Nils Voddo auch nie weit, vor allen Dingen, wenn es um die kurzen Strecken geht, diesmal um die 100 Meter Lagen. 1,02,51 katapultieren Nils nämlich auf Platz 2 der deutschen Bestenliste auf einem Niveau mit Len Eschenburg 1:03 und Paul Weißen, der in 1:02:82 hier auf dem zweiten Platz gelandet ist. Wenn da nicht in Hamburg Jannik Hefelinger unterwegs gewesen wäre, der in dieses Fernduell mit einsteigt über die 100 Meter Lagen. Der schwamm beim Hamburger Sprintcup 1:02:19 und damit nochmal gute 3/10 schneller als Nils in Wuppertal. Setzt sich damit auf Platz 1 der Bestenliste und macht aus diesem Dreikampf einen Vierkampf. Und alle vier zusammen können einmal den Kopf zur Seite drehen und nach Berlin gucken. Dort war es nämlich Tamino Hensel, der aus diesem Quartett ein Quintett macht und in 1:01:73 nochmal 4/10 schneller schwimmt und sich an die Spitzenposition der Bestenliste setzt. Also hier, das macht Freude. Das ist schön zuzugucken, wie sich die 2010er Jungs echt Kopf an Kopf, da gibt's nicht den einen Überflieger, der 5 Sekunden vor allen anderen ist, wie in manch anderen Jahrgängen. Das ist alles auf einem Niveau irgendwo unterwegs und macht uns hoffentlich noch viel, viel Freude im Laufe der Saison. Weil wir einmal in Berlin waren und bei Tamino schon zugeguckt haben über die 100 Meter Lagen, dort gibt's einen Berliner, wo ich schon gesagt habe, der wird sich vielleicht dieses nächstes Jahr Gedanken machen, wo es für ihn weitergehen wird sportlich. Und das ist Luis Hoffmann im Jahrgang 2008. Der schickt sich nämlich an dem bisherigen 08er Brustüberflieger Hugo Engelin das Leben schwerer und schwerer zu machen. Nachdem er über die letzten Jahre den Abstand immer mehr verkürzen konnte und unter anderem auch bei den DJMs über die 50 Brust jetzt in 2 Jahre in Folge die Goldmedaille gewann gegen Hugo, geht's auch über die 200 Meter Brust deutlich vorwärts. In 2:17:92 schwimmt Luis eine Sekunde schneller als zur DMS 2023 und rückt Hugo damit zumindest auf der Kurzbahn schon mal nahe. Man muss dazu sagen, Hugo Engelin schwamm bei den DJM eine 2:15 auf der Langbahn. Das war unfassbar schnell. Da waren wir alle geschockt, also da fiel es mir schwer, den Mund wieder zuzuklappen. Oder wie es früher geheißen hätte, wären die Milchzähne sauer. Das war schon beeindruckend, aber auf der Kurzbahn ist das Ganze nochmal ein anderer Schnack, da musst du schnell mal dich um die eigene Achse drehen. Das hat Luis hier ganz hervorragend gemacht. 50 Brust 28:16 heißt auch 9/10 schneller als im November 2023 und nur noch 46/100 Luft zum deutschen Jahrgangsrekord von Peter Vajasi. Wir gucken Richtung DKM, wir gucken Richtung DMS im Dezember und notieren uns schon mal Luis Hoffmann, Jahrgang 2008, möglicher neuer deutscher Jahrgangsrekordhalter. Thema schnell schwimmen ist ja so quasi das übergreifende Motto dieses kleinen, aber feinen Hörspiels im gekachelten Swimmingpool. Und darum geht es auch jetzt in der Wissenschaft der Woche. Wie bereits angekündigt, wir erweitern ein bisschen die Erkenntnisse aus der vergangenen Woche. Und ich hole dafür mal ein bisschen aus, denn wir versetzen uns mal in die Lage. Wir stehen am Beckenrand, wir springen rein, wir haben, weiß ich nicht, ganz okayen Tag hinter uns und springen ins Wasser und merken auf einmal, heute klickt's. Der berühmte Rutsch ist da, das Gleiten, dieses schwerelose Gefühl, das, es passt alles zueinander, man schwimmt quasi reibungslos durch das Wasser, Zug um Zug, alle Zahnräder greifen ineinander, man hat keinen Geschwindigkeitsverlust, man liegt schön hoch, es fühlt sich einfach toll an, man nimmt maximalen Schwung mit aus jedem Armzug, aus jedem Beinschlag und gleitet so fröhlich vor sich hin, sieht die Fliesen unter sich langziehen. Und genießt einfach die Ruhe, das Plätschern vom Wasser im Ohr. Und es ist so linker Arm, rechter Arm. Es ist so richtig schön, so wie Skaten. Das sieht richtig elegant aus, fühlt sich auch genauso an. Und es ist einfach nur ein traumhaftes Gefühl, der Moment, weshalb wir eigentlich alle ins Wasser springen. Und ist die Kurzbahn dann manchmal echt hinderlich, weil da kommt dann eine Wende, so ein kleiner Rhythmusbrecher. Und wenn ich zum Beispiel an meinen Freiwasserausflug in der Ägäis vor wenigen Wochen zurückdenke, dann ist das jetzige Trainingsbecken schon ziemlich nervig mit all seinen Wellen und all seinen Wänden und dann macht's auch, ist auch irgendwie anstrengend manchmal und dann macht's das Ganze so unrhythmisch und so, oh, echt zum Verzweifeln so, wenn dir ein bisschen immer was so Widerstände ins Gesicht platschen und du nicht einfach Zug um Zug um Zug dich so vorwärts gleiten, vorwärts rutschen, vorwärts drücken kannst. Und wir gehen diesem Geheimnis des Rutschens, Gleitens, schwerelos, dahintreibens, mal ein bisschen auf den Grund in der Wissenschaft der Woche. Und das haben nämlich Forschende aus Spanien, haben mich da so ein bisschen drauf gebracht. Die haben ein Paper veröffentlicht im Jahr 2024 in der Zeitschrift Sports. Das Ganze ist Open Access, das findet ihr unten in den Shownotes nochmal und trägt den wunderbaren Titel Stroke Steadiness as a Determinant Factor of Performance in 100 Meter Freestyle in Young Swimmers. Und worum geht's hierbei? Wir haben uns letzte Woche mal angeguckt, welchen Einfluss eigentlich so ein Metronom, also ein Rhythmusgeber, auf die Frequenz, die Zykluslänge und die Geschwindigkeit hat. Und sind da zu dem Schluss gekommen, dass man mit Hilfe eines Metronoms das Ganze ziemlich gut beeinflussen kann. Vorrangig die Frequenz und damit dann auch alle anderen, die Zykluslänge und auch die Schwimmgeschwindigkeit. Und die Forschenden machen jetzt hier das Thema auf, dass sie sagen, okay, wir wissen aus dem Rudern, wir wissen aus dem Nachwuchsschwimmen, dass die Stabilität von Zyklus zu Zyklus, wie lange jeder einzelne Zyklus dauert, ein Kennzeichen ist von erfolgreichen Athleten und wollten sich jetzt das Ganze jetzt hier auch mal mit erwachsenen Schwimmern angucken und haben sich dafür Folgendes mal zur Hand genommen. Sie haben die Probanden jetzt hier 100 Meter maximales Tempo Kraul schwimmen lassen, so schnell sie konnten, und haben das Ganze mit einer GoPro gefilmt, also relativ low-key, geringes Einstiegsniveau, geringe Einstiegshürde, und haben dann auf jeder Bahn die mittleren 20 Meter ausgewertet. 15 bis 35 Meter ausgewertet, 20 Meter, und zwar haben sie sich dort angeguckt, okay, wie lange dauert das eigentlich, bis der gleiche Arm wieder ins Wasser eintaucht? Dann haben sie geguckt, okay, von rechter Arm im Wasser bis rechter Arm, Fingerspitzen tauchen ins Wasser ein, und das gleiche auch für den linken Arm, und haben das entsprechend für die Armzüge, für die erste Bahn, für die zweite Bahn notiert. Und dann kommt da sowas raus wie, keine Ahnung, rechter Armzug, dort der erste Zyklus 1,32 Sekunden, dann 1,30, 1,35, 1,33 und so weiter und so fort. Das Ganze haben sie dann aufgeschrieben. Das haben sie mit insgesamt 32 Schwimmerinnen und Schwimmern gemacht, 17 Jungs, 15 Mädchen, die mindestens 15 Stunden Training pro Woche hatten, und haben die in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich in eine National Group, die Top 10 in Spanien in ihrer Altersklasse waren, Mitglieder im nationalen Entwicklungsprogramm, das waren insgesamt 15 AthletInnen, und dann haben sie noch eine Local Group gemacht, die waren langsamer, haben bloß 500 World Aquatics Punkte über die 100 Freistil geholt, das waren dann entsprechend 17 AthletInnen. Die National Group hat 650 World Aquatics Punkte geholt. Und jetzt haben sie sich halt angeguckt, wenn wir das schon in Gruppen unterteilen, okay, wie sieht denn so die Zeitstabilität aus von Zyklus zu Zyklus in Abhängigkeit vom Leistungsniveau und der Seite, wo geatmet wird und der Seite, wo nicht geatmet wird. Und gibt es noch zusätzliche Merkmale in der Bewegung, die 100 Meter Kraulzeit beeinflussen? Das haben sie jetzt also gemacht. Also sie haben sich notiert, wie lange brauchen die einzelnen Sportler für jeden einzelnen Armzug, und haben das dann statistisch ausgewertet und haben sich hier einen Parameter genommen, nämlich die Standardabweichung der Zykluszeit. Könnte man auch andere Sachen nehmen, die zyklusweise sind, kommen wir vielleicht später noch drauf. Und das sich dann über alle Zyklen angeguckt. Also im Prinzip haben sie geguckt, okay, wie lange oder wie groß ist die Abweichung in der Zykluszeit zwischen den einzelnen Zyklen. Und haben da erstmal pauschal, damit wird der ganze Spaß jetzt etwas einfacher, keinen Unterschied festgestellt, ob es die dominante Seite ist, also die, zu der geatmet wird, oder die nicht dominante Seite, zu der nicht geatmet wird. Den Unterschied können wir weglassen, den gab es hier nicht. Was sie aber rausgefunden haben, war das Folgende. Und zwar, dass die leistungsstärkere Gruppe besser abschneidet auf der ersten Bahn, hinsichtlich der Schwimmgeschwindigkeit. Das heißt, dort waren sie signifikant schneller. Das heißt schon mal, die stärkere Gruppe schwimmt schneller. Gut, haben wir das geklärt. Dann haben sie herausgefunden, auf der ersten Bahn ist die leistungsstärkere Gruppe, also die National Group, auch im Stroke-Index besser. Stroke-Index trifft eine Aussage über die Effizienz der Schwimmbewegung, sprich Geschwindigkeit mal Zykluslänge. Auch hier gab es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Das heißt, die schnellere Gruppe schwimmt effizienter. Und dann haben sie als drittes rausgefunden, dass die Varianz über alle Zyklen, also die Abweichung über alle Zyklen, auch sich zwischen den beiden Gruppen signifikant unterscheidet. Und zwar mit der in die Richtung, dass diese Varianz über alle Zyklen bei der leistungsstärkeren Gruppe deutlich kleiner war als bei der leistungsschwächeren Gruppe. Das heißt, die stärkere Gruppe, die schnellere Gruppe, die Nationalgruppe schwimmt gleichmäßiger. Die haben einen reproduzierbareren Zug. Die bringen die rechte Hand immer wieder zur gleichen Zeit ins Wasser. Das ist immer der gleiche Abstand von Fingerspitzen rein bis Fingerspitzen rein. Es ist viel näher beieinander, viel geringere Abweichung als in der schwächeren Gruppe. Auf der zweiten Bahn treffen genau die gleichen Eigenschaften zu wie auf der ersten Bahn. Also Schwimmgeschwindigkeit, die stärkere Gruppe schwimmt schneller, sie schwimmt effizienter und sie schwimmt gleichmäßiger. Plus zusätzlich, dass die Zuglänge bei der leistungsstärkeren Gruppe größer ist. Das heißt, sie sind kräftiger. Die haben irgendwo, haben die noch mehr Energie, mehr Kraft ins Wasser zu bringen, den Zug länger zu ziehen und damit ja zusätzlich nochmal die Effizienz zu steigern. Was in der Summe eigentlich auch eine Konsequenz ist aus der effizienteren, leistungssparsameren ersten Bahn. Dann gab es zusätzlich noch einen negativen Zusammenhang. Also das waren jetzt alles positive Zusammenhänge, ne? Also geringe Varianz heißt, du schwimmst schneller. Geringe Varianz heißt, du schwimmst effizienter. Und jetzt heißt es, je höher, gab es noch einen negativen Zusammenhang zwischen der Varianz und den untersuchten Parametern unabhängig vom Leistungsniveau. Das heißt also, egal ob es jetzt die National Group war oder die Local Group, für alle traf es zu, dass sie mit einer höheren Varianz innerhalb der Zyklen eine geringere Geschwindigkeit hatten und damit einen kleineren Stroke Index, damit eine geringere Effizienz. Heißt also, je mehr die Zyklen abweichen, ist dann auch egal, innerhalb der Gruppen oder gruppenübergreifend, je höher die Varianz, desto langsamer bin ich. Je höher meine Varianz auch ist, desto niedriger ist meine Frequenz. Und jetzt weiß ich auch, für die 100 Meter Freistil ist es irgendwie vorteilhaft, wenn ich mich relativ schnell bewege. Sorgt am Ende dafür zu folgender Erkenntnis, dass eine Stabilität in der Bewegungsausführung, das heißt, je besser ich in der Lage bin, die Bewegung zu reproduzieren, das führt dazu, dass die Sportlerinnen und Sportler schneller schwimmen. Die haben eine höhere Geschwindigkeit, weil sie effizienter sind und so. Aber das ist der Zusammenhang, der hier ist. Und eine höhere Effizienz aufgrund der besseren Bewegungsreproduktion führt zu besseren Werten auf der Rückbahn, weil natürlich auf der ersten Bahn Energie gespart worden ist. Und jetzt fragt man sich natürlich, naja, okay, aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Varianz und der Frequenz? Am Ende gucke ich mir doch wieder an, wie lange dauern denn die einzelnen Zyklen? Das sagt mir doch die Frequenz auch. Warum mache ich denn jetzt hier diesen Mathe-Stunt mit Varianzen, der für mich eigentlich gar nicht zugänglich ist als Trainer? Ich habe Stoppuhr, Frequenz oder zähle mit, keine Ahnung. Der Unterschied ist ganz einfach. Die Varianz enthält mehr Informationen als die Frequenz. Wir machen ein einfaches Mathebeispiel, denn bei gleicher Frequenz kann die Varianz in der Zyklusdauer erheblich abweichen. Ich kann zum Beispiel einen Sportler haben, sagen wir mal schon Brust, und dann dauert der erste Zyklus dauert eine Sekunde und der zweite Zyklus dauert 2 Sekunden. Dann dauert das im Durchschnitt 1,5 Sekunden. Und ich habe jetzt einen zweiten Sportler, der braucht für den ersten Zyklus 1,5 Sekunden, für den zweiten Zyklus 1,5 Sekunden. Sind auch 1,5 Sekunden im Schnitt, die schwimmen die gleiche Frequenz. Dort zeigen die keinen Unterschied. Aber die Varianz ist anders. Und jetzt, wenn ich den Blick ins Becken werfe und sage, okay, ich habe einen, der macht einen ganz schnellen Zug und einen mit viel Gleiten, schnell gleiten. Und ich habe einen, der macht immer das Gleiche, Zug gleiten, Zug gleiten, Zug gleiten. Dann ist relativ schnell klar, dass der zweite vermutlich ein bisschen effektiver unterwegs sein wird als der erste. Und dafür brauche ich die Varianz. Das Information kriege ich aus der Frequenz nicht raus. Plus, ich bekomme vielleicht auch Informationen, ob ich Unterschiede habe zwischen der Seite, wo ich atme und der Seite, wo ich nicht atme. Das war in der Studie jetzt nicht der Fall, aber Atmen ist immer ein Rhythmusbrecher. Ich muss immer gucken, je weniger ich atme, wissen wir alle, verdrehst du dich, brauchst vielleicht ein bisschen länger, weil Lungenmuskulatur nachlässt, kriege ich nicht so schnell Luft. Ist immer ein Rhythmusbrecher und kann dir immer dazu führen, dass du dann ein Stückchen länger brauchst mit deinem Armzug so und dadurch ineffizient wirst in deiner Geschichte, in deiner Bewegung. Auch das kann ich damit zum Beispiel abdecken. Plus, ein weiterer Vorteil der Variabilität ist, dass die Frequenz, die Zyklusfrequenz ist immer abhängig vom Schwimmer. Habe ich einen großen Schwimmer, hat der eine andere Frequenz als ein kleiner Schwimmer. Habe ich einen kleinen Schwimmer, kann der sich schneller bewegen als jemand mit 2 Meter Spannweite. Heißt also, die optimale Frequenz abhängig vom Schwimmer. Wenn ich ihm aber sage, versuche deine Bewegung so gut wie möglich zu reproduzieren, die Varianz, die Variabilität so klein wie möglich zu halten, dann ist mir das egal, mit welcher Frequenz er schwimmt. Das ist für alle gleich. Je kleiner, desto besser. Punkt. Und die Autoren hoffen jetzt hier natürlich, sind sich der Limitation, der Einschränkung natürlich bewusst, die hoffen auf Hilfsmittel, die den Parameter der Varianz automatisiert erfassen können. Und da kommt eine gewisse Doktorarbeit ins Spiel, über die wir vielleicht später irgendwann mal reden werden. Hoffen auf Hilfsmittel, die diesen Parameter erfassen können und auswerten können. Also wenn jemand ein bisschen Geld rumliegen hat, der kann sich mal gerne bei mir melden. Ich hätte da eine Idee und vielleicht sogar eine Anwendung und was im Petto, das einfach nur ein bisschen finanzielle Unterstützung braucht. Heißt also, die Frequenz ist hier nicht das ganze Geheimnis, sondern die Frequenz ist quasi nur die Verpackung. Und wenn ich reingucke, dann offenbaren sich andere Sachen, die da drin stecken und Dinge mit deutlich mehr Informationen, die viel, viel besser geeignet sind, sich mit der Gleichmäßigkeit, sich mit der Effizienz der Schwimmerinnen und Schwimmer auseinanderzusetzen und die auch zu tracken und zu bewerten. Für diese Bewertung und für dieses Tracking habt ihr bei folgenden Wettkämpfen in der nächsten Woche die Möglichkeit. Beim Sparta Cup in Konstanz in Griesheim gibt es den Zwiebelpokal. Freue ich mich immer drüber, wenn es schöne Namen gibt. Keine Ahnung, worum es geht, aber es wäre auf jeden Fall eine Ausschreibung, die ich mir angucke. Viel eher als vom dritten Kurzstreckenmeeting gucke ich mir den Zwiebelpokal auf jeden Fall einmal an. Und dann gibt es, wir kommen zurück an den Anfang der Sendung, in Bamberg die oberfränkischen Kurzbahnmeisterschaften. Auch da wird mit Sicherheit schnell geschwommen und die Sportler kämpfen in packenden Duellen um die beste Platzierung und um schnelle Zeiten. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind nächste Woche auf jeden Fall wieder da, dann mit hoffentlich zwei Interviewgästen. Etwas weniger Gelaber von mir, etwas mehr dürfen dann mal wieder andere reden. Für mich heißt es für heute Feierabend, verbringt mehr Zeit mit euren Liebsten am Wochenende. Nicht vergessen, seid nett zueinander. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!